Der Titel meiner heutigen Kurzpredigt lautet Krieg. Er liegt in der Natur des Menschen. Es ist historisch belegt, dass der Mensch durch die gesamte Zeit seiner Existenz hindurch, angefangen von Kain und Abel, bis einschließlich heute nicht willens und in der Lage war, Frieden auf der Erde zu halten. Wenn es Frieden gegeben hat, dann war er vergleichsweise nur kurz. Man kann rückblickend allenfalls den Frieden als Unterbrechung zweier Kriege betrachten. Kriege sind falsch und unnötig. Durch Krieg werden Leben sinnlos ausgerottet, und zwar auf beiden Seiten. Häuser werden sinnlos zerstört, Eigentum wird vernichtet. Es wird sprichwörtlich Zeit vernichtet, denn die Zeit des Schaffens dauert weitaus länger als die Zeit des Zerstörens. Und die Probleme der Menschheit hat der Krieg auch noch nie lösen können. Familien werden zerstört, weil Leben ausgelöscht werden. Wenn es gut geht, kehren einige aus dem Krieg zurück. Aber wie kehren sie zurück? Häufig als Krüppel oder als psychische Wracks. Ein freudvolles, beschwingtes Leben ist hernach meist nicht mehr möglich. Krieg prägt immer in einem Menschen die Haltung des Hasses und des Mordes aus. Denn der Mensch wird ja in dem Krieg darauf gedrillt, in seinem Feind ein unmenschliches Monster zu sehen, statt einen Menschen. Das geschieht auf beiden Seiten. Auch dann, wenn man sich gerade, wie heute gern gesagt, auf der richtigen Seite der Geschichte wähnt. Gott gebietet dem Menschen, also nicht nur dem Christen, nicht zu kämpfen, nicht zu töten, nicht zu morden und auch nicht zu hassen. Sie können dies nachlesen in 2. Mose 20, im Vers 13 und im 1. Johannes 3, Vers 15. Es ist verkehrt, weil Gott es verurteilt. Gott definiert den Krieg als Sünde. Daniel hat dem König Nebukadnezar seinen Traum durch Gottes Inspiration gedeutet. Er identifizierte die Statue im Traum Nebukadnezars als vier aufeinander folgende Weltreiche. Als erstes das babylonische Reich Nebukadnezars, als zweites das medopersische Reich, gefolgt von dem griechisch-mazedonischen Reich und dem vierten Reich, welches ganz anders ist als die vorangegangenen Reiche, dem römischen Reich. Anders deshalb, weil es sich 10-mal wieder erneuern würde. All diese Reiche wurden natürlich durch Krieg hervorgebracht. Krieg beginnt immer mit Worten. Es geht weiter mit Lügen und Propaganda. Das allererste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Der dritte Irakkrieg basierte, wie wir heute wissen, auf einer Lüge. Ich war zugegebenermaßen damals überzeugt, dass dieser Krieg ein gerechter Krieg sei. Weil man ja verhindern musste, dass Saddam Hussein chemische Massenvernichtungswaffen besitzen und einsetzen würde. Heute weiß ich, dass ich einer Propagandalüge aufgesessen bin und ich aufgrund dieser Lüge mich habe hinter diese Ideologien bringen lassen. Zu Ende des Krieges musste schließlich der damalige US-Außenminister Colin Powell öffentlich zugeben, dass die USA unter Vortäuschung falscher Tatsachen in den Irak einmarschiert sind. Von diesem Moment an war mir klar, dass im Krieg als erstes immer die Wahrheit stirbt und ich mich niemals mehr auf irgendeine Seite irgendeiner Kriegspartei stellen werde, weil es keinen Krieg gibt, der Gerechtigkeit auf dieser Welt hervorbringen wird. Bevor die USA damals nur einen Soldaten auf das Gebiet des Iraks ließen, haben sie das Land zuvor 2-mal mit Fliegerbombenteppichen im Erdboden gleichgemacht. Und wenn man hier die Prinzipien des sogenannten Völkerrechts zugrunde legen würde, war dies ein völkerrechtswidriger Angriff. Die Tatsache wird heute vom sogenannten zivilisierten Westen ignoriert. Wenn man bedenkt, dass die NATO eigentlich ein Verteidigungsbündnis sein sollte, müsste man schnell zu dem Schluss kommen, dass diese Konzepte zum Scheitern verurteilt sind. Denn nicht selten war das Gegenteil der Fall. Die NATO als sogenanntes Verteidigungsbündnis hat bewiesen, dass es sich oft außerhalb ihres eigenen Rechtsrahmens befindet. So wie der Prophet Daniel dem König Nebukadnezar die aufeinanderfolgenden Weltreiche prophezeit hatte, so ist es historisch auch geschehen. Wir können 9 dieser Wiederauferstehungen des Römischen Reiches nachvollziehen, bis hin zur 9. Auferstehung unter Hitler und Mussolini. Wir wissen, dass die letzte Erneuerung oder Wiederauferstehung des Römischen Reiches aus einem Bündnis von 10 europäischen Nationen oder Nationengruppen bestehen wird, welche ihre Macht und ihre Autorität an das sogenannte Tier übergeben werden. Ich habe mich in der letzten Zeit oft gefragt, ob es in naher Zukunft noch einmal möglich wäre, dass man einen solchen Tyrannen wie Adolf Hitler noch einmal installieren würde. Die Antwort ist schlicht und ergreifend ja. Vor einiger Zeit hat mir jemand, der mein Vater sein könnte, in einem sehr aufschlussreichen Gespräch erläutert, dass ihm seine Oma, als er noch Kind war, ausführlich beschrieben habe, warum die Menschen Adolf Hitler damals letztlich willkommen geheißen haben. Es herrschte damals zur Zeit der Weimarer Republik ein politisches Vakuum durch ein breites Parteienspektrum ohne wirkliche Handlungsfähigkeit. Darüber hinaus gab es eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, Hunger, Armut und eine hohe Kriminalitätsrate. Unter diesen Bedingungen wünschte man sich eine Führerpersönlichkeit, die Ordnung schafft und sowohl die Armut als auch die Kriminalität beseitigt. Heute, circa 100 Jahre später, kann man deutliche Parallelen zur damaligen Zeit erkennen. Und nicht selten höre ich von Menschen heute, es bräuchte wieder mal eine Person, die Ordnung schafft. Im politischen Spektrum sind derzeit 2 neue Parteien, das Bündnis Sahra Wagenknecht und die Werteunion, hinzugekommen, was einen klaren Regierungsauftrag in Zukunft vermutlich komplizieren wird. Fraglich bleibt, ob sich künftig überhaupt noch Koalitionen aus 2 oder 3 Parteien bilden lassen oder ob es künftig 4 oder mehr Parteien braucht, um eine Regierungsmehrheit zu bilden. Dass dies absolut desolate Auswirkungen haben kann, sehen wir gerade an unserer jetzigen Bundesregierung, welche ja nur aus 3 Parteien besteht. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Hitler die Macht nicht ergriff, sondern dass ihm die Macht ausgehändigt wurde. Man kann heute deutliche Parallelen zur damaligen Zeit der Weimarer Republik erkennen. Unsere Regierung verhält sich wie ein Raumschiff, völlig losgelöst von der Erde, das an der Bevölkerung völlig vorbei oder anders ausgedrückt darüber hinweg regiert. Die Wirtschaft schrumpft. Wir sehen uns derzeit einer regelrechten Deindustrialisierung entgegen. BASF baut gerade mehrere Sparten seiner Produktion in Deutschland ab und baut sie in anderen Ländern wieder auf. Die Folge? Zehntausende von Arbeitslosen. Aus Lohnempfängern und Steuerzahlern werden plötzlich Alimentierte und Sozialhilfeempfänger. Das trifft den Staat doppelt hart. Wir erleben derzeit eine mutwillige Verknappung und Verteuerung von Energie. Die Unternehmenspleiten steigen derzeit auf Rekordniveau. Immer mehr Großunternehmen wandern aus Deutschland ab, weil sie entweder die Energie nicht mehr bezahlen können oder ihnen bürokratische Bleiplatten auferlegt werden. Maschinenbauer und Ingenieure, die beispielsweise bei Ford arbeitslos werden, weil sie durch die Elektrifizierung der Automobilität nicht mehr benötigt werden, gehen zu Rheinmetall. Statt Autos zu bauen, bauen sie nun Granaten und Panzer. Hauptsache, das Geld stimmt. Kürzlich hat der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erklärt, dass das Heizungsgesetz lediglich ein Test war, um zu sehen, wie weit er bei der Bevölkerung gehen könne. Also, um es anders auszudrücken, die Bevölkerung ist in den Augen des Bundeswirtschaftsministers ein experimentelles Versuchsfeld, um auszutesten, wie weit die drakonischen Regierungsmaßnahmen auf die Bevölkerung anwendbar sind. Die Kriminalität steigt, gerade durch Menschen mit Immigrationshintergrund. Der jüngste Messermord auf einen Polizisten in Mannheim offenbart die Folgen einer absolut verfehlten Immigrationspolitik. Die Regierung schafft Gesetze, um Hass und Hetze sowie Meinungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze zu verfolgen. Dabei hat man den Eindruck, dass Kritik aus der Opposition unterdrückt werden soll, denn Hass und Hetze ist ein dehnbarer Begriff. So wurden beispielsweise friedliche Demonstrationen in der Corona-Zeit mit Wasserwerfern als auseinandergetrieben. Andererseits werden hassgeprägte Demonstrationen von Islamisten, welche ein Kalifat fordern, geduldet. Im Ukraine-Krieg redet aktuell niemand von Frieden im Westen. Wir sehen eine absolute Kriegsrhetorik. Waffen, Waffen, wir brauchen immer mehr Waffen. Alle pumpen so viel Waffen ins Kriegsgebiet, wie sie erübrigen können. In Deutschland ist es derzeit noch schlimmer. Der neue Generalinspekteur der Bundeswehr sprach von All-In. Also nicht die Waffen, die wir erübrigen können, sondern die Waffen, die wir haben. Und zwar alle. Dass der Krieg von Putin angezettelt und in jeder Hinsicht zu verurteilen ist und durch nichts zu rechtfertigen ist, ist absolut unbestreitbar. Aber dass der Westen seinen Anteil daran hat, weil er die Situation in den letzten Jahren provoziert hat, gehört ebenfalls zur Wahrheit dazu und wird heute vom Westen ganz bewusst unterdrückt. Lesen wir einmal Römer 12 in den Versen 17 bis 21. Römer 12 und angefangen in Vers 17. Da heißt es, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, so wirst du Feuerkohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Für die meisten Menschen ist diese Aufforderung oder Anforderung Gottes traurigerweise heute reinste Utopie. Der Slogan Frieden schaffen ohne Waffen ist heute verpönt. Lesen wir Römer 3 in den Versen 14 bis 17. Römer 3 und Vers 14. Ihr Mund ist voll Fluchungs und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Hören wir aktuell von Kriegen und Kriegsgeschrei, so wie es die Bibel für die Endzeit beschreibt? Der im Buch Daniel beschriebene endzeitliche 10-Staaten-Bund rückt immer näher. Die Wehrpflicht wird kommen. Zuerst müssen wir verteidigungsfähig werden. Dann müssen wir wehrhaft werden. Dann müssen wir kriegstüchtig werden. Dann dürfen wir nicht kriegsmüde werden. Der deutsche CDU-Politiker Roderich Kiesewetter forderte in den letzten Wochen, man müsse den Krieg nun nach Russland tragen. Merken Sie was? Wir werden immer mehr auf Krieg getrimmt. Die deutsche Journalistin Ulrike Herrmann fordert seit Monaten in Talkshows neben sogenannten grünen Schrumpfen auch eine Kriegswirtschaft. Für diese Forderung erhält sie dann vom Publikum meist tosenden Applaus. Es ist deutlich erkennbar, dass gerade der Boden für die 10. und letzte Wiederauferstehung und das sogenannte Tier bereitet wird. Und so möchte ich nun aus unserer neuen Broschüre »Sollten Sie im Krieg kämpfen?«, die Sie kostenlos bestellen können, von Seite 12 bis 14 auszugsweise zitieren. Da heißt es, Krieg oder Frieden? Was wählen? Wie sehr haben wir uns an den Krieg gewöhnt? Würden wir mit den meisten Menschen darin übereinstimmen, dass unsere Kriege, obwohl nicht unbedingt zu begrüßen, dennoch eine Notwendigkeit darstellen? Glauben wir, dass unsere Kriege zumindest einige unserer Probleme lösen und dauerhaft Frieden bringen werden? Sind wir bereit, den Tod tausender unschuldiger Menschen im Verlauf der Kriege der Menschheit hinzunehmen, weil wir glauben, dass diese Opfer notwendige Begleitumstände für das Endziel des Friedens sind? Die Bibel sagt uns, dass Satan die ganze Welt verführt hat. Es ist Satan der Urheber des Krieges, der die Menschen glauben macht, dass Zerstörung zum Aufbau führt, dass Krieg zum Frieden führen kann. Der Mensch will den Frieden, jedoch weiß er nicht, wie er ihn erreichen kann. Selbst sogenannte Friedensgespräche führen keineswegs zu dauerhaften Frieden und Brüderlichkeit. Paulus sagt in Römer 3 in den Versen 11 und in den Versen 15 bis 17, da ist keiner, der verständig ist, ihre Füße eilen Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Petrus war bereit, mit dem Schwert zu töten um Jesus zu verteidigen. Sein Meister musste ihm sagen, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer zum Schwert greift oder wer das Schwert nimmt, soll durchs Schwert umkommen. 6000 Jahre menschlicher Geschichte voller Schmerz und Leid haben bewiesen, dass unsere Kriege keinen Frieden bringen, sondern nur zu weiteren Kriegen führen. Wenn wir uns allein das letzte Jahrhundert ansehen, dann erkennen wir, dass es ohne den Ersten Weltkrieg keinen Zweiten Weltkrieg gegeben hätte. Und die Prophezeiung offenbart, wird es in Zukunft einen Dritten Weltkrieg geben, den tödlichsten von allen, der zu einem großen Teil durch die beiden vorangegangenen Kriege hervorgerufen wird. In der Tat ziehen Kriege nur weitere Kriege nach sich. Der Mensch ist nicht in der Lage, alle Kriege zu beenden. Gott hat seinem Volk Verständnis gegeben, auch Verständnis, dass der Weg des Friedens nicht durch die Kriege der Menschen zu finden ist. Gott wird Jesus Christus bald auf diese Erde zurücksenden, um alle Kriege zu beenden, wie es in der Schlachterbibel in Psalm 46, Vers 10 heißt. Der den Kriegen ein Ende macht, bis ans Ende der Erde. Im Reich Gottes, der Regierung Gottes auf Erden, unter der Herrschaft Jesu Christi, wird der Mensch nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Christus wird der Friedefürst genannt und uns wird gesagt, dass des Friedens kein Ende sein wird. Christus hat seine Kirche beauftragt, allen Völkern den Weg des Friedens zu verkünden. Das bedeutet, dass wir selbst den Weg beschreiten müssen. Als seine wahren Jünger werden wir uns nicht an einem von Menschen geführten Krieg beteiligen und wir werden solche Kriege auch nicht befürworten. Wir werden nicht zulassen, dass wir erneut der Täuschung anheimfallen und denken, dass irgendein menschlicher Krieg gerechtfertigt ist. Vielmehr werden wir zum Frieden raten. Gottes Weg des Friedens und Satans Weg des Krieges sind totale Gegensätze. Ein wahrer Christ wird nichts praktizieren oder gutheißen, was anderen Zerstörung und Schmerz bringt. Unser Gewissen muss die menschliche Kriegsführung ablehnen. Und deshalb werden wir Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen genannt. Wir sind aufgerufen, den Frieden mit jedem Menschen nachzujagen. Hebräer 12, Vers 14. Weil wir wissen, dass die Frucht der Gerechtigkeit für uns in Frieden gesät wird, wenn wir Frieden stiften. Wenn wir selbst den Frieden suchen und ihm nachjagen, wenn wir uns bemühen, so viel es an uns liegt, mit allen Menschen Frieden zu halten, dann können wir von Christus als seine Botschafter des Friedens eingesetzt werden. Wir sollen seine Regierung, sein Reich, seine Herrschaft repräsentieren und somit können wir uns niemals weder in Wort und Tat an den kriegerischen Wegen dieser Welt beteiligen. Wir sollen den Weg des Gebens beschreiten und verkünden. Die Kriege dieser Welt sind das Ergebnis des Weges des Nehmens. Warum zieht der Mensch gegen seinen Nächsten in den Krieg? Weil er das besitzen will, was sein Nächster besitzt. Oder aber, weil er dafür sorgen will, dass sein Nächster nicht das bekommt, was er selbst besitzt. Gleichzeitig bittet der Mensch Gott um Hilfe. Und selbst wenn er ihn bittet, dann lebt er keineswegs so, wie es Gott von ihm erwartet. Wir haben heute die einmalige Gelegenheit, die Welt des Friedens zu predigen. Durch unsere Worte und durch unsere Taten. Vielleicht werden einige zuhören und es in ihrem Leben anzuwenden versuchen. Was für eine Überraschung werden sie erleben, wenn sie herausfinden, dass Gottes Lebensweg in der Tat funktioniert. Die Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen. Werden sie lieber ihrer menschlichen und von Satan inspirierten Natur folgen? Und rechtfertigen sie den Weg des Krieges? Oder folgen sie der Weisung Gottes?